Willkommen zu unserer neuen Folge.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich habe nie geraucht.
Ich schon. Ziemlich lange. Da habe ich von 17 bis 35. Und wie so viele habe ich aufgehört irgendwann, als ich Kinder hatte. Und dann irgendwie dachte, wieder mal abends zur Tanke und noch Zigaretten holen, obwohl es draußen kalt ist. Und ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's.
Ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben als Kind an einer Zigarette gezogen. Das hat mir gereicht. Ich war kuriert.
Und was haben Zigaretten jetzt mit Technologie zu tun?
Das ist eine sehr gute Frage, denn Philip Morris, der Konzern, der auch hinter Marlboro steckt, steckt auch in der Transformation und will die Leute wegbringen vom Rauchen.
Oder man will bis 2030 60% des Umsatzes mit rauchfreien Produkten machen. Da geht es dann zum Beispiel um Tabakerhitzer, E-Zigaretten und Nikotinbeutel. Es gibt natürlich noch andere Entwicklungen in der Welt. Zum Beispiel gibt es auch noch Kräuterzigaretten, glaube ich, und sowas. Das macht Philip Morris nicht.
Ja, ich persönlich muss sagen, dass ich mir diese E-Zigaretten, die haben dann ja auch so Geschmacksrichtungen und so. Und den Geruch mag ich.
Ja, ich glaube, da hat die EU inzwischen einige Einschränkungen gemacht, was die Tabakerhitzer betrifft.
Wir sprechen auf jeden Fall mit Veronika Rost, die lange in der Kosmetikindustrie unterwegs war und sich jetzt der Transformation als Nichtraucherin bei Philip Morris angenommen hat. Wie das funktioniert und warum es auch mit Regulierung gar nicht so einfach ist, die Raucher wegzubringen von der Zigarette hin zu einem etwas weniger oder deutlich weniger schädlichen Produkt,
erzählt sie. Ja, und auch wir sprechen auch über die Werksschließungen hier in Deutschland. Zwei Werke werden dieses Jahr geschlossen. Aber auch darüber, dass in Ländern wie Japan die Raucherquote von 20% auf 10% gefallen ist, in Schweden sogar auf 5%. Aber in Deutschland ist sie noch relativ hoch. Auch das wird ein Thema sein.
Ja, also Transformation ist das Thema. Ein bisschen weniger Technologie als sonst. Ja, aber das ist auch
trotzdem
nicht schlimm.
Interessant.
Viel Spaß und abonniert uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Mein allererstes Handy war 1995 Siemens, was es ja als Geschäftssparte gar nicht mehr gibt. Danach natürlich Nokia. Das ging dann am Konsumenten vorbei, als die Club-Handys kamen. Und dann der große Stolz war natürlich, das erste Handy war damals dann der BlackBerry. Und die sind ja, wie man so schön sagt, dann an Arroganz gestorben, als man dachte, man braucht immer noch die kleinen Knöpfchen zum Tippen. Von daher nicht das Beispiel für die Transformation von Philip Morris, hoffe ich.
Ja, genau.
Welche App nutzen Sie am meisten?
Privat WhatsApp, beruflich Teams, weil natürlich Kommunikation das absolute A und O ist und ich auch persönlich viel Energie aus der Kommunikation ziehe.
Welche technologische Superkraft hätten Sie gerne?
Ich wäre gerne eine Batterie, die man absolut nicht mehr aufladen muss. Wobei wahrscheinlich Freunde von mir sagen würden, das bist du sowieso schon, weil ich relativ viel Energie habe und diese auch nicht so sehr immer wieder aufladen muss. Aber Batterie sehe ich auch natürlich als Energiegeber. Also ich hoffe schon, dass ich auch meinem Umfeld, Mitarbeitern, Freunden dann auch so ein bisschen als Energizer zu Diensten stehe.
Wer ist aus Ihrer Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich werde Ihnen nicht da die typische Antwort geben, wer jetzt gerade so hot of the press ist, sondern für mich ist es eigentlich, gehe ich in die Vergangenheit, unser vorletzter CEO, der André, und der hatte damals gesagt, wir wollen keine Zigaretten mehr verkaufen. Und für jemanden, der quasi analog Zigaretten vorher produziert hatte, zu sagen, wir werden uns umstellen, ein Technologieunternehmen werden und komplett aus dem alten Geschäftsmodell uns weiterentwickeln, ist meiner Meinung nach etwas, was ich so in seiner Konsequenz selten gesehen habe.
Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
Chance. Einerseits Chance für neue Geschäftsmodelle. Kleine Anekdote, ich habe 95 einen Abschluss in Amerika gemacht, ein MBA, und eine meiner Kolleginnen war bei Amazon Mitarbeiter Nummer 7. Da dachte man, dass man nur, also ich leider nicht, sonst wäre ich jetzt auf dem Strand irgendwo. Damals dachte man, man kann nur irgendwie Bücher und Audio-Equipment verkaufen. Und mittlerweile gibt es natürlich ganz andere Geschäftsmodelle. Und zusätzlich würde ich sagen, Chance auch deshalb, weil es natürlich hohe Möglichkeit der Innovation gibt und im Endeffekt auch ganz andere Art des Knowledge Transfers. Von daher Chance.
Und die Chance möchte wahrscheinlich auch ergreifen Veronika Rost, die heute bei uns zu Gast ist. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Hallo.
Sehr gerne. Und wir haben jetzt schon eigentlich ein bisschen rausgehört, in welchem Unternehmen Sie unterwegs sind. Nichtsdestotrotz stelle ich Sie natürlich auch einmal vor. Ich würde ein paar Eckpunkte der Vita nennen, weil Sie haben schon einiges gemacht in Ihrem Berufsleben. Sie waren unter anderem bei Procter & Gamble unterwegs. Sie haben, wenn ich das richtig sehe, auch mal in Malaysia gearbeitet, da wiederum für Racket Bankizer, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Bankizer, ja genau, Zungenbrecher. Dann lange unterwegs gewesen, unter anderem bei Estée Lauder und jetzt vor allem eben bei Philip Morris und das, ja, noch ein knappes Jahr. Bald Jubiläum, bald die 12 Monate voll und da Chair of the Management Board in Deutschland.
Jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, stand in einigen Medien auch schon drin, als bekennende Nichtraucherin zu Philip Morris. Die Erklärung, ja, könnt ihr gleich nochmal erklären, aber was mich interessieren würde, wie haben Sie das Ihrem Umfeld, Ihrer Familie oder so erklärt? Das könnte ich mir vorstellen, dass für einige doch schon sagen, ne? Echt?
Ja, es war ehrlich gesagt einfach, aus zwei Gründen. Das eine, mein Umfeld kennt mich, dass ich gerne die Herausforderungen mag und mich auch so ein bisschen auf das Unbekannte einlasse und gerne lerne. Von daher mal was ganz anderes zu machen, war sicherlich schon mal in der DNA drin. Und als ich dann im Endeffekt die Vision, die ich ja selber erst kennenlernen musste, von Philip Morris verstand und erklärt habe, nämlich zu sagen, ja, wir wollen, und deswegen ist es kein Problem, dass ich Nichtraucherin bin, wir wollen Raucher weg von der Zigarette bringen, weil die Zigarette die absolut schädlichste Art und Weise ist, Nikotin zu konsumieren, hat dann eigentlich Sinn gemacht, zu sagen, ja, also das ist, wie Sie sagten, eher mit Widerständen und Fragezeichen bedeckt und ich habe mich immer gerne ins kalte Wasser geschmissen und erklärt es dann auch gerne meinem Umfeld und die haben das dann auch verstanden, dass ich da wirklich was bewegen kann und das gibt mir viel Energie, wenn ich was bewegen kann.
Wie kam der Kontakt dann zustande? Stand da die Vision schon in der LinkedIn-Nachricht oder wie ist man da an Sie herangetreten? Weil wenn man dann erstmal vielleicht so ein Angebot bekommt und die Vision noch nicht gelesen hat, denkt man so, hä? Weiß nicht, ob das drüber passt.
Ja, das Angebot hat natürlich eine Weile gedauert. Also der ursprüngliche Kontakt kam über einen Personalberater zustande, den ich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten kenne, also in dem Fall wirklich Jahrzehnte, der mich eben auch gut kannte, dass ich gerne diese Art der Herausforderung, diese Art der Transformation, Umgestaltung eines Unternehmens schon gemacht habe und auch gerne wieder machen würde. Und dem habe ich zugehört, weil wenn der sich meldet, dann war klar, das könnte was Interessantes sein. Dann habe ich mich wirklich auch komplett nicht wissend mit dieser Vision beschäftigt, auch mit dem Unternehmen beschäftigt, weil der Prozess so einer Suche immer zwei Bereiche hat, also eigentlich drei. Erst guckt man kurz auf den Lebenslauf, aber dann geht es erstmal schon um Strategie. Also wir haben von Anfang an über die Strategie gesprochen, über das Unternehmen, über die Herausforderungen, die ja vom Konsumenten, Mitarbeiter, externes Umfeld wie Regulierung etc. zusammenhängt. Und dann geht es natürlich auch viel um das How, also um die Kultur, passt man da eigentlich zusammen? Weil ich würde denken, viele sind ähnlich geeignet vom Hintergrund her, aber dann muss es natürlich auch kulturell passen, weil Philip Morris und andere Unternehmen auch sehr stark natürlich Mitarbeiter haben mit langer Firmenzugehörigkeit, weil dieses Unternehmen in sich sehr geschlossen war in der Vergangenheit, weil der Widerstand kam von außen. Das heißt, wenn man erstmal in diese Industrie ging, musste man sich dann natürlich gegen außen auch behaupten. Daher war eine sehr enge Zusammengehörigkeit und auch eine sehr enge, wir bleiben jetzt zusammen. Also viele Mitarbeiter seit langer Zeit. Und durch diese Veränderung unseres Unternehmenskonzeptes haben wir natürlich mehr und mehr auch Mitarbeiter von außen genommen. Und das muss natürlich passen, dass es da nicht zu diesen Abwehrreaktionen kommt. Was will die jetzt? Was kann die jetzt? Was hat die beizutragen? Und das vielleicht noch zum Ende Ihrer Frage, wie kam es denn zu dem Angebot, ist, dass ich sicherlich gepasst habe, aber auch das, was ich anbieten kann dem Unternehmen, nämlich Erfahrung von außerhalb, die so früher nicht gebraucht war, ob es jetzt von einer Boutique zu managen ist, also es gibt IQOS-Boutiquen, das gab es vorher nicht, ob es Technologie angeht, ob es Customer Service angeht, das gab es ja früher bei der klassischen Zigarette nicht. Und da konnte ich auch was anbieten zu dem, was eben meine jetzigen Teammitglieder so aus ihrer Erfahrung her nicht kannten.
Wäre jetzt auch so eine ähnliche Frage gewesen, vorher Estée Lauder und Coty, was da an Verknüpfung zum Abgesehen, sag ich mal, dass ein Lippenstift schon fast eine ähnliche Form hat wie ein Tabakverdampfer oder so, dann könnte man, aber das ist führt wahrscheinlich zu weit, aber darüber hinaus gibt es ja bestimmt Anknüpfungspunkte aus diesen beiden Stationen. Ne?
Also aus allen Stationen eigentlich ist sicherlich diese Fokus auf den Verbraucher, auf den Konsumenten ganz großer, weil daher kommt ja im Endeffekt Konsumgüterindustrie im klassischen Sinne. Bei uns ist der Fokus auf den Raucher. Das ist eben auch diese Frage, die manchmal kommt, warum will Philip Morris denn das jetzt machen? Die verkauften doch Zigaretten in der Vergangenheit, aber das Unternehmen kennt natürlich den Raucher, die Raucherin ganz besonders. Das heißt, dieser gemeinsame Punkt, den Sie jetzt ansprachen, war eben zu sagen, diese Consumer Centricity. Was will der? Wie kann man den zu anderen Produkten hinbewegen? Welche Art des Neudeutsch Go-to-Market gibt es denn? Ob es jetzt E-Commerce ist, ob es Boutiquen sind, ob es der klassische Kiosk ist, etc. Also diese Bandbreite auch an Vertriebskanälen konnte ich natürlich abdecken. Mhm. Und Sie erwähnten jetzt Coty und Procter oder Estée Lauder. Ich habe auch mal für Diageo gearbeitet, ein großes Spirituosenunternehmen, wo ja auch schon sehr stark das externe Umfeld, also Regulierung, Versteuerung etc. eine Rolle spielte. Und also es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Mhm. Und dann ist natürlich eine Gemeinsamkeit, alle meine Stationen haben eigentlich eine starke Veränderungscharakter gehabt innerhalb des Unternehmens. Also wirklich umzustrukturieren, Organisationen frisch zu betrachten etc. Und da wurde eben damals immer gerade mit Absicht auch jemand genommen, der eben nicht diesen Stallgeruch hat, weil man dann natürlich einfach ganz frisch auf eine Industrie, auf eine Organisation, eine Struktur schaut, ohne dass man da aus der Vergangenheit vielleicht noch so ein bisschen heilige Kühe hat oder Vorurteile, haben wir ja schon mal gemacht, hat nicht funktioniert etc. Mit sich bringt.
Vielleicht, wir haben es jetzt natürlich schon so ein bisschen angedeutet, Philip Morris will weg von der Zigarette bis 2030 smoke-free sozusagen. Wenn Sie es nochmal ausführen würden, wie soll das funktionieren? Weil im Moment kommt der Großteil des Umsatzes, wenn wir es richtig gesehen haben, ja 65% ja noch von der Zigarette.
Gut, wenn ich da kurz auf die Daten eingehen könnte, unsere Vision ist, dass 2030 wir 60% unseres Umsatzes nur noch mit rauchfreien Produkten machen dürfen. Mhm. Im Augenblick, Sie erwähnten 35%, unsere letzten Ergebnisse haben im letzten Quartal 2024 waren bereits 40% sowohl des Umsatzes als auch des Profits in den Smoke-Free Products, wie wir es so schön nennen. Wie kommen wir da hin und wie soll das funktionieren? Also das Erste ist zu bedenken, diese 40% hat Philip Morris in 10 Jahren erreicht. Also transferieren Sie das mal auf andere Industrien, Autos zum Beispiel, wenn da sich vor 10 Jahren jemand hingestellt hätte und gesagt, fast die Hälfte unseres Umsatzes machen wir in Zukunft nur noch in neuen Technologien. Das ist schon eine Zahl in 10 Jahren ist zu schaffen. Wie erreichen wir das? Also ich erwähnte ja vorher den Fokus auf den Raucher. Das heißt, um auch ihren Hörerinnen und Hörern das so ein bisschen zu erklären, wo kam diese Idee her, aus der Zigarette rauszugehen? Die kam daher, dass wir gesagt haben, wir verstehen als Unternehmen unsere Verantwortung, dass das absolut Gefährlichste am Rauchen ist die Verbrennung. Zum Hintergrund, das Gefährliche am Rauchen ist nicht das Nikotin, es ist auch nicht der Tabak, sondern es ist die Verbrennung von Tabak. Da entstehen diese Hunderte von Schadstoffen. Und die Idee des Tabakerhitzers, was manche unter IQOS kennen, ist eben, den Tabak nur noch zu erwärmen. Warum ist es so relevant? Es führt zu 95% weniger Schadstoffen, gibt aber einem Raucher ein ähnliches Gefühl im Sinne von Geschmack, auch das Ritual des Tabaksticks, eine Zigarette, man hat ungefähr 20 Züge, das wird alles wiedergespiegelt. Mhm. Weil die Idee ist zu sagen, wie kann ich einen Raucher weg von der Zigarette bringen auf ein alternatives Produkt. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir hier technologieoffen sein müssen, um auf diese 60% rauchfreie Produkte bis 2030 zu kommen. Daher wurde dann auch das Portfolio ausgeweitet zu E-Zigarette zum Beispiel, wo es darum geht, eben das Nikotin gar nicht mehr in Tabak, sondern in einem Liquid anzubieten. Da haben sie dann sogar noch weniger Verdampfung, also sie haben nur noch Verdampfung, noch weniger Schadstoffe, ungefähr 99%. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum machen Sie sich so viele Mühe? Die Raucher wären ja sicherlich daran interessiert, was anderes und was weniger Schädliches zu benutzen. Aber da ist sozusagen die Krux. Wir fingen nämlich an, der Raucher sucht gar nicht nach was anderem. Es gibt in Deutschland stagnant 30% Raucherrate bei Erwachsenen, 20 Millionen Raucher. Davon sagen ihnen 60%, ich rauche total gerne. Mhm. Und 10% sagen nur, ich will mich verändern. Das heißt, wir müssen quasi die Raucher zu ihrem Glück zwingen, indem wir alles sozusagen Mögliche anbieten mit weniger Schadstoffen, um je nachdem, was der Raucher möchte, Geschmack, Ritual, die Haptik etc. wegzubringen von der Zigarette. Und diesen Weg gehen wir konsequent weiter und wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich. Und in manchen Ländern sind sie weit über diese 40% des Umsatzes bereits, was Rauchfreiprodukte angeht.
Und warum macht man das dann? Also ich meine, man könnte ja auch sagen, wenn es der Mensch will, macht man es halt weiter. Oder sind das die Regulierungen? Also man ist ja als Unternehmen selten der Samariter, sage ich mal, der die Leute retten möchte.
Ja, würde ich jetzt nicht so stehen lassen. Also warum macht man es im Endeffekt? Weil es sicherlich die gesellschaftliche Verantwortung ist. Interessanterweise sagt mein Chef immer, und dem stimme ich zu, das Einfachste in Deutschland zu verkaufen ist die Zigarette. Deshalb, weil die Zigarette zwar nicht unbedingt gemocht wird von allen, aber sie wird nicht hinterfragt. Hm. Sobald sie natürlich mit einem innovativen Produkt kommen, mit einer neuen Technologie, wird natürlich hinterfragt. Deswegen haben wir gesagt, wir sehen die Zukunft ganz anderes. Also uns, in Anführungszeichen, ganz flapsig gesagt, gehen die Raucher nicht aus, aber wir wollen die Raucher auch aus einer Verantwortung heraus auf andere Produkte bringen, weil interessanterweise Regulierung ist viel schwieriger für neue Produkte in dem Bereich Nikotin als für alte. Mhm. Weil das gab es schon immer, auch wenn es nicht gemocht wird, wie ich schon sagte. Bei den neuen werden uns mehr haben wir mehr Schwierigkeiten, um hier Konsumenten informieren zu dürfen über die Vorteile der Alternativen und die dann eben auch auf den Markt zu bringen, vermarkten zu können an erwachsene Raucher etc. Das ist viel schwieriger als bei der klassischen Zigarette, wo ja auch jeder weiß, was es ist.
Jetzt sprachen wir vorhin über Produkte und den Konsumenten und dass das ja ihr Steckenpferd auch so ein bisschen war in den anderen Firmen. Und jetzt haben wir doch ein anderes Problem. Wir haben vor uns Raucher, die gerne rauchen. Und ich will sie ja nicht überzeugen, irgendwie ein nachhaltiges Kleidungsstück zu tragen oder ein Elektroauto zu fahren, sondern auf eigentlich ein neues Produkt umzusteigen. Ne? In Japan hat das ja offenbar halbwegs funktioniert. Da gab es 20% Raucherquote, glaube ich. Dann nach der Einführung des IQOS vor 10 Jahren ist das auf 10% runter. Und in anderen Ländern ist das auch besser. Ist nur Deutschland so renitent, was Raucher? Oder sind uns bei uns die Zigaretten noch zu günstig, als dass die Verbraucher da umsteigen und sagen, das ist mir gesundheitlich und kostenmäßig zu viel und ich steige mal um auf ein anderes Produkt?
Also ich würde sagen, es ist ganz eindeutig die externen Umstände, die unterschiedliche Länder voneinander unterscheiden. Und es ist schön, dass Sie das japanische Beispiel nennen, weil da ist es wirklich so gewesen und es zeigt auch, wo der Unterschied war. Die japanische Regierung hat von Anfang an diese Idee verstanden und von Anfang an erlaubt, über dieses Produkt proaktiv zu informieren. Im Sinne von, warum ist es anders? Warum ist es weniger schädlich? Was für Vorteile hat es? Hm. Immer noch natürlich wissentlich, dass es hier um ein Nikotinprodukt geht, aber waren da sehr progressiv in seiner Erklärung. Auch progressiv in dem, wie wir sagen, wir müssen das über das Produkt informieren und idealerweise auch Incentives geben an den Raucher, seitens zum Beispiel auch Preis. Im Sinne von, werden Produkte versteuert? Also unser Ansatz ist zu sagen, die schädlichsten Produkte wie Zigarette am meisten versteuern, die weniger schädlichen weniger, weil damit natürlich auch ein Anreiz, was den Preis angeht, gegeben wird. Und all diese Dinge haben andere Länder, Japan zum Beispiel, aber auch Schweden oder UK, viel progressiver und viel auch pragmatischer umgesetzt. Weil natürlich ist es ideal, dass wir alle nicht rauchen, nicht trinken, keinen Zucker nehmen, keinen Kaffee haben etc. Nur wir wissen alle, wenn der Raucher mir sagt, ich rauche gerne, ist das ein bisschen schwierig umzusetzen. Und der große Unterschied liegt nicht an der Renitenz des deutschen Rauchers, sondern es liegt an dem mangelnden Informationsangebot. Ich habe heute gerade auf LinkedIn gepostet, es gibt eine Studie, die in England das bestätigt, was wir auch in Deutschland wissen. Ein Großteil der Raucher, über 60%, kennen die Alternativen gar nicht. Und viele denken auch, die Alternativen sind genauso schädlich wie die Zigarette. Wobei interessanterweise ein Institut, was uns eigentlich nicht so wohl gesonnen ist, nämlich das Deutsche Krebsforschungszentrum, selber sagt, es ist weniger krebserregend, Alternativen zu konsumieren. Also da sehen Sie diesen Krux. Und dafür brauchen wir die Politik, die uns erlaubt, nicht groß zu werben, aber zu informieren. Das ist Produkt Tabakerhitzer, das ist Produkt E-Zigarette, davon gibt es ja auch viele Marken, es ist ja nicht nur unsere Firma, die die herstellt. Mm. Das ist Produkt Nikotinpouch, hier sind Vorteile gegenüber der Zigarette. Lieber Raucher, bitte informierte Wahl, weil wir sagen, am besten nicht anfangen. Mm. Wenn du schon rauchst, aufhören, aber wenn das nicht geht, dann doch bitte informiert auf ein anderes Produkt wechseln.
Wo sind denn da die Limitationen bei dem, was Sie an Informationen rausgeben können? Also von früher, das gibt's ja jetzt so auch nicht mehr, kannte man ja noch die Marlboro-Werbung. Das kannte, also bis zum gewissen Alter kennt das dann wahrscheinlich jeder. Aber das geht, ist ja einfach nicht mehr so. Aber wo sind Ihre Limitationen jetzt, wenn es um die neuen Produkte geht?
Also ich würde eher sagen, was dürfen wir überhaupt noch tun? Also die Tatsache, dass wir nicht mehr werben können im klassischen Sinne, ist komplett richtig. Hm. Der Fokus ist auf erwachsene Raucher. Wir wollen keine Jugendlichen ansprechen, keine Kinder. Ist überhaupt nicht hinterfragt. Unser Kodex ist noch strenger als die Gesetze. Das Einzige, was ich machen darf, ist entweder direkt Ansprache eines Rauchers. Also ich kann zum Beispiel einen Mitarbeiter an einen Kiosk stellen und wenn jemand kommt und sich in eine Packung Marlboro fragt,
sind Staubsaugenvertreter.
Ja, es ist wirklich so. Oder in der Boutique, wenn dann ein Raucher hineinkommt, sagt, ich möchte mich informieren. Die Direktansprache an einen erwachsenen Raucher ist erlaubt. Das Zweite, wo schon die Fragezeichen ist, die Information. Wir haben eine Internetseite, die heißt, was Raucher wissen sollten. Da ist keine Marken drauf, also steht nichts von IQOS oder Veef, wie unsere Marken heißen, sondern nur, das ist eine Zigarette, das ist ein Tabakerhitzer und so weiter. Und selbst da werden wir immer wieder attackiert, dass das doch Werbung ist. Mhm. Aber ich sage, das ist Information. Und also wir dürfen ganz wenig, und das ist das den Anspruch, den ich auch habe. Deswegen gehe ich im Dialog mit Politik, aber natürlich auch mit Medien etc., um zu sagen, ich möchte, dass ein informierter Raucher für sich eine Entscheidung treffen kann. Und dann, wenn er dann immer noch nicht wechselt, dann habe ich zumindest alles getan. Aber es kann nicht sein, dass wir aktiv hier Informationen zurückhalten, weil es dogmatische Ansätze gibt, zu sagen, wir dürfen darüber überhaupt nicht sprechen, weil der Idealzustand ist, dass wir alle aufhören. Und das findet nicht statt. Zumindest sicherlich werde ich das sicherlich nicht mehr erleben, dass es keinen Raucher mehr in Deutschland gibt.
Ich habe selber mal geraucht, schon 20 Jahre her. Ich weiß das nicht. Also, nee, weiß ich natürlich nicht. Aber die Abhängigkeit war natürlich da, körperlich und so. Aber viel schlimmer war diese Gewohnheit. Hätte man nicht einfach bei Philip Morris so auf Beschäftigungstherapie setzen können? Anstatt Ersatzzigarette. Also man hätte ja, es gibt ja so Spielzeug für die Hände, dass man was zu tun hat und. Ja, klar, aber kleiner Scherz in der Frage. Aber die Richtung wäre doch vielleicht aus meinem Blickwinkel, ich gewöhne die Raucher langsamer sicher an andere Sachen. Ob jetzt über den Schritt der
Sport,
E-Zigarette hin zu immer dünneren. Ich könnte ja auch das Ding, weiß nicht, ob man den Körper austricksen kann, kann man bestimmt sagen, der Anteil von Nikotin wird dann immer geringer, wie beim Pflaster. Und dann irgendwann braucht er das Produkt gar nicht mehr. Ist natürlich nicht in Ihrem Sinne, Unternehmenssinne, aber nur mal so als Grundidee.
Also per se bin ich mir sicher, wir würden andere Geschäftsfelder finden, auch als flapsige Antwort. Aber es ist, in Ihrem Fall war es vielleicht eher die Gewöhnung, aber die Gründe, warum Raucher rauchen, ist ganz unterschiedlich. Also das geht wirklich von Nikotin, Gewöhnung, Geschmack, Ritual, einfach mit seinen Freunden zusammen sein, neben dem Glas Wein oder dem Bier. Deswegen ist es sehr unterschiedlich und deswegen bieten wir ja auch diese Bandbreite an Produkten an. Wir wissen auch, dass für manche es ein Ausstieg ist, komplett aus der Zigarette. Wir wissen für viele, aber ist es dann zumindest eine deutlich bessere Alternative. Und deswegen ist diese Bandbreite so wichtig. Und um auf die Bandbreite zu kommen, was auch andere Länder besser machen, Sie erwähnten vorher Japan. Ich habe kurz von der UK gesprochen, aber Schweden ist mein perfektes Beispiel. In Schweden gibt es noch ein Produkt, das nennt sich Nikotinpouch oder Snus, für die in Skandinavien sind. Da geht es darum, dass sie in einem kleinen Beutel Nikotin quasi unter die Lippe legen und direkt zu sich nehmen. Mhm. Dieses Produkt gibt es in Schweden, da noch mit Tabak, es gibt modernere Versionen mittlerweile, seit 40 Jahren. Schweden gilt nach WHO, die uns auch nicht wohlgesonnen sind, als rauchfreies Land. 5% Raucherrate. Da hat konsequent die Regierung das gepusht und der Konsument ist dann komplett weggegangen von der Zigarette. Dieses Produkt gibt es in sehr vielen europäischen Ländern. Können Sie sich auch hier online bestellen, in Österreich kaufen, in der Schweiz gibt es in Deutschland nicht. Wo ich auch sage, weil auch das ist ein wunderbares Produkt, Leute auch von dieser Gewohnheit oder diesem Ritual wegzubringen, weil es dann nur noch um den reinen Konsum von Nikotin geht, den man dann, wie Sie sagten, zum Beispiel auch variieren kann. Da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Stärken etc. Also genau diese Angebote, je nachdem aus welchem Grund man im Augenblick raucht, genau diese Vielfalt würde dazu führen, dass sie sicherlich mehr und mehr Leute komplett davon wegbekommen, aber besonders die meisten eben auf weniger risikobehaftete Produkte.
Jetzt gab es letzten Herbst Schlagzeilen, zum Beispiel Fabrikarbeiter bald ohne Job, Tabakkonzern Philip Morris schließt letzte deutsche Werke. Ist das dann eine Konsequenz aus dieser Transformation, die man da sieht, dass dann Werke geschlossen werden müssen und man weniger Leute braucht?
Ja, also es ist eine Konsequenz in zwei Schritten. Das eine, es ist natürlich eine Konsequenz, dass dort, wo wir überhaupt noch in Deutschland produziert haben, nur noch in sehr kleinen Zahlen, das waren Vorprodukte von Zigarette und Tabak. Dementsprechend, diese Produkte werden weniger und weniger gebraucht. Dadurch haben wir eine absolute Überkapazität weltweit in Europa und dem ist das zum Opfer gefallen. Das ist natürlich für die Einzelnen sehr schwierig und wir sind gerade noch in der Verhandlung, um es sozial gerecht auch abzuwickeln. Und das ist natürlich immer leider die Quintessenz dieser Situation. Auf der anderen Seite, die positive Seite der Medaille, ist, dass wir generell mehr und mehr Mitarbeiter haben. Also im Vergleich zu den 2008 oder was, hatten wir etwa 75.000 Mitarbeiter. Wir sind jetzt bei 83.000 Mitarbeiter, weil in anderen Bereichen wie Forschung, Entwicklung etc. werden natürlich viel mehr Mitarbeiter gebraucht. Aber für den Einzelnen ist es natürlich sehr schwierig und es führt natürlich zu eher höher auch qualifizierten Arbeiten und anderen Arbeiten als das, was eine klassische Zigarettenfabrik noch gemacht hat.
Ich überlege gerade so ein bisschen, Philip Morris ist so, wenn man das jetzt so durchgeht, was wir alles besprochen haben, dann ist so ein typisches Beispiel für das, was in der Gesellschaft so allgemein gerade so los ist, ne? Tradition versus Innovation, Neues gegen das Alte und Gesundheit versus Profit oder global versus lokal, das ist ja zurzeit durchdringt das überall, ne? Also Systeme, die gerade auf dem Weg nach hinten sind und andere nach vorne. Also inwiefern steht da Philip Morris da auch so mitten in dieser Gesellschaft? Ich würde mich ja nicht wundern, wenn Donald Trump dann das Rauchen wieder erlaubt oder Werbung für Rauchen oder so. Weil er lässt ja inzwischen wahrscheinlich schon bald die Elektroautos abschalten. Aber ich erwarte da noch einiges. Wie steht man da? Philip Morris ist ja da auf der ganzen Welt unterwegs.
Ja, wir sind auf der ganzen Welt unterwegs. Wie gesagt, in Amerika jetzt auch erst wieder seit kurzem aktiv. Ich kann es über den amerikanischen Markt nicht so viel sagen. Was ich aber sage in dieser Situation, die es im Augenblick gibt, es gibt aber auch eine große Chance. Also um auf zum Beispiel zurückzukommen auf die Fabriken, die wir schließen. Eine dieser Fabriken, die haben wir eigentlich zum Großteil schon 2018 geschlossen, sitzt in Berlin in Neukölln. Also wirklich mittendrin in Neukölln. Ein Industriegebiet, 150.000 Quadratmeter, 20 Fußballfelder groß. Und das bauen wir als mit unter dem Namen Neuland gerade komplett um zu einem neuen Ökosystem, um quasi unterschiedliche Industrien, Akademia, Start-ups, Mittelstand etc. zusammenzuführen, um hier die Industrie auch der Zukunft zu generieren. Das heißt, ich persönlich, wenn solche sehr großen Verwerfungen kommen, das spricht vielleicht auch mal im positiven Naturell, sehe dann auch immer eine Chance zu sagen, was können wir dann daraus machen? Weil wir hätten das ja auch komplett zumachen können, verkaufen und dann drauf den Deckel. Aber wir sagen, wir gestalten das um in etwas, was wiederum für uns, aber auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort und Europa einen Impuls gibt. Von daher sehe ich auch trotz all der negativen Dinge, die wir im Augenblick hören, immer dann auch eine Chance zu sagen, wie können wir aus diesem halb leeren Glas ein halb volles machen, um dann auch wieder Zukunft neu zu gestalten.
Und wie gut funktioniert das jetzt mit diesem Beispiel in Neukölln? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn Philip Morris dann kommt, da sind ja erstmal Vorbehalte da, weil man das Unternehmen ja nicht unbedingt dann mit Gesundheit verbindet oder mit einem positiven Image, so dass man sich das, wenn man ein Startup ist oder so, vielleicht dann auch zweimal überlegt, ob man dann da unter Flagge Philip Morris sich da ansiedeln möchte.
Also wir sind, also erstmal, wir waren ja schon da. Dieses Werk war eines der ersten und größten in Deutschland. Dieses Werk gab es Jahrzehnte. Das heißt, wir sind schon immer da gewesen. Wir firmieren das gar nicht groß unter Philip Morris. Also jeder weiß, dass es ein Philip Morris Werk ist. Da steht auch noch ein großer Marlboro Man drauf, weil da vor 50 Jahren mal Marlboro produziert wurde. Sondern jeder sagt, ey, das ist ein Ökosystem, was total spannend ist, weil wir, dadurch, dass es eine ehemalige Fabrik war, auch dort Produktion erlauben. Was ja bei vielen klassischen Start-up-Hubs, da können sie ein Büro mieten. Aber sie können da ja nicht produzieren. Das heißt, wir können da Unternehmen ansiedeln, die in kleinen Stückzahlen mal Pilotprogramme machen wollen etc. Also wir haben überhaupt keine Ressentiments, was den sozusagen die Besitztum von Philip Morris angeht, sondern eher zu sagen, das ist total spannend, weil die erfinden auch quasi Start-up-Hubs neu, weil wir eben nicht nur eine Infrastruktur bieten, sondern ein komplettes Ökosystem und Produktionsmöglichkeiten.
Diese Sticks und die ganzen E-Zigaretten sind ja alle auch digital und vernetzt und man sammelt auch Daten. Ist das auch eine Chance oder wird das genutzt für Studien, für Gesundheitsanalysen und so weiter? Also jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, hoffe ich, aber das kann ja eine Chance sein, für auch gerade für Forschungsinstitute oder so oder Philip Morris selbst.
Ja, also wenn ich einen kurzen sozusagen Disclaimer machen dürfe, wir sprechen persönlich als Industrie nie von gesund, sondern von weniger schädlich. Deswegen halten wir uns von Gesundheitsclaims weg. Bezüglich der Daten ist es aber so, wir nutzen die Daten, die uns Konsumenten zur Verfügung stellen, weil wir ja auch Online-Clubs haben etc. für unsere Vermarktung wiederum an den Raucher selber, weil uns das eine direkte Ansprache gibt. Wir machen auch Studien, die machen wir aber normalerweise mit Instituten zusammen, damit wir eben auch nicht unter dem Verdacht stehen, dass wir hier irgendwas in irgendeiner Art und Weise für uns ausspielen wollen. Und viele Studien dürfen wir gar nicht machen oder machen wir nicht mehr, weil uns dann hinterfragt wird, was ist eigentlich unsere Intention dahinter. Also okay. Es wird natürlich extern oft auch, werden Studien gemacht, wo es zum Beispiel um den Appeal, also für Jugendliche geht. Das machen wir nicht, weil wir mit Jugendlichen gar nicht sprechen wollen, weil wir dann immer unter den Verdacht geraten würden, wir wollen ja Jugendliche ansprechen, was absolut nicht der Fall ist, sondern das machen zum Beispiel Regierungsinstitutionen. Aber okay. Wir arbeiten eng natürlich zusammen, um Daten zu generieren, die dahin gehen, zu sagen, sprechen wir wirklich die richtigen, nämlich erwachsene Raucher an und wie können wir die dann auch wiederum mit welcher Motivation auf andere Produkte bringen. Das tun wir auf alle Fälle. Und Gesundheitsdaten, wie Sie es nennen, aber eher Daten, was die Schädlichkeit angeht, machen wir natürlich mit großen Instituten zusammen, um hier auch zu beweisen, wie zum Beispiel bei IQOS 95% weniger Schadstoffe.
Ja, ein Blick auf eine Branche, mit der wir sonst gar nicht so oft sprechen. Von daher vielen Dank für die Einblicke.
Vielen Dank an Sie und für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Danke Ihnen und das Interesse. Machen Sie es gut.
Dankeschön. Danke.